Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Sandra Pfister, hallo. Ja, es ist die ganz große Weichenstellung für deutsche Hochschulen und Forschungsinstitute in den kommenden Jahren. Das ist unser Hauptthema heute. Denn mehr als 100 Milliarden Euro sollen jetzt demnächst fließen, eine Zahl mit 11 Nullen. Ende kommenden Jahres laufen drei Wissenschaftspakte aus, ohne die viele Unis und Forschungsinstitute alt aussehen. Ohne sie geht es nicht, trotzdem sind diese Pakte keine Selbstläufer. Es gab immer Streit, beim letzten Mal 2014 wäre ihre Verlängerung fast gescheitert. Jetzt aber haben sich heute die Wissenschaftsminister von Bund und Ländern zusammengerauft nach viel Gerangel. Claudia van Laak hat das Ganze für uns verfolgt. Frau van Laak, der wichtigste Punkt, der wichtigste Pakt ist ja der Hochschulpakt. Als ausgemacht gilt schon, dass der jetzt nicht mehr befristet läuft, sondern dass der Bund sich verpflichtet, Open End zu zahlen. Der Bund wollte aber, dass die Länder das Geld jetzt nicht nur einfach für Studienanfänger kriegen, sondern dass sie auch zeigen, dass möglichst viele von ihnen einen Abschluss machen und auch nach Möglichkeit in der Regelstudienzeit. Wird das Geld jetzt tatsächlich an diese Bedingungen geknüpft?
Ja, es wird auch an diese Bedingung geknüpft. Vielleicht zum Anfang, wir müssen uns jetzt dran gewöhnen, dass der Hochschulpakt nicht mehr Hochschulpakt heißt. Der heißt nämlich in Zukunft Zukunftsvertrag. Klingt, glaube ich, noch ein bisschen besser. Und es gibt dann drei Kriterien, nach denen das Geld verteilt wird. Erstens, Zahl der Studienanfänger. Zweitens, Zahl der Absolventen. Und drittens, wie lange haben diese Studierenden für ihren Abschluss gebraucht? Also Regelstudienzeit plus 2 Semester ist das Kriterium. Und vielleicht hören wir da mal die Vorsitzende der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz. Das ist die Bremer Senatorin Eva Quante-Brandt. Sie lobte dies als Systemwechsel.
Also weil das eine war ein Aufwuchs, ein befristeter Aufwuchs. Und jetzt sagen wir, das, was im System ist, das soll gehalten werden und da soll sich die Qualität verändern. Und deswegen wird nicht in ein Mehr, sondern in das finanziert, was an Studierendenschaft da ist, wo wir dann auch an der Qualität eben durch die Frage der Entfristung, durch die Verbesserung der Betreuungsrelation jetzt auch tätig werden können. Und das würde ich als einen Systemwechsel bezeichnen.
Soweit die Vorsitzende der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz.
Der Bund hat auch gesagt vorher, die Länder sollen sich nicht arm rechnen, sondern die sollen gefälligst selbst viel Geld in die Pakete stecken. Müssen sie das jetzt?
Ja, aber noch nicht sofort, sondern erst ab 2024. Der Bund wird also weiter jährlich 1,88 Milliarden Euro für die Hochschulen zahlen. Die Länder haben sich da in einem Punkt nicht durchgesetzt. Sie wollten mehr als diese 1,88 Milliarden, nämlich ein jährliches Plus vom Bund 3%. So weit ist es nicht gekommen. Erst in 5 Jahren, nämlich 2024, will der Bund dann seine Summe erhöhen auf dann 2,05 Milliarden. Dann ist ein Punkt, dass der Qualitätspakt leere, der wird schrumpfen und zwar von bislang 200 Millionen dann auf jährlich 150 Millionen. Da steigen die Länder dann ab 2024 ein. Wichtig, der dritte Pakt, der Pakt für Forschung und Innovation, der ist schon für die nächsten 10 Jahre vereinbart worden, nicht nur für 5 Jahre. Und er wächst jährlich um 3%.
Kommen wir noch auf einen weiteren Knackpunkt von Seiten der Länder. Sie wollen, dass der Bund seine Zuschüsse jährlich steigert, um Tariferhöhungen für Angestellte an den Unis auszugleichen. Das hört sich nach einer Petitesse an, aber es ist keine. Denn sie sagen, eine dauerhafte Finanzierungszusage, die könnte auch zu mehr unbefristeten Stellen an den Hochschulen führen. Die dauerhafte Zusage, die haben sie ja jetzt, aber haben sie auch diese jährlichen Steigerungen um 3%?
Nein, die haben sie nicht. Da haben die Länder ihre Forderung nicht umsetzen können. Allerdings sagt der Bund, durch diese langfristigen Finanzzusagen, die es jetzt gibt, also Verstetigung dieses Hochschulpaktes, der jetzt Zukunftsvertrag heißt, da erhalten eben die Hochschulen mehr Planungssicherheit und könnten die Stellen entfristen. Es wird da aber keine Vorgaben des Bundes geben, nach dem Motto, ihr bekommt nur das Geld, wenn ihr auch die Stellen entfristet oder x Stellen entfristet, sondern der Bund, der schließt da mit jedem Land einen Extravertrag. Und das hat aber Bundesbildungsministerin Anja Karliczek heute extra verteidigt.
Es hört sich kompliziert an.
Ist es, ja.
Es ist es definitiv. Wenn wir versuchen, einen Strich drunter zu ziehen. Wer hat jetzt gewonnen, wer hat verloren?
Gewonnen hat die außeruniversitäre Forschung, das ist ganz klar. Also Leibniz-Gemeinschaft, Helmholtz, Fraunhofer, Max Planck. Sie erhalten eben nicht nur garantierte Etats für die nächsten 10 Jahre, bislang waren es nur 5 Jahre, sondern eben auch diesen garantierten Aufwuchs von 3%. Wer hat verloren? Also bei dem wissenschaftlichen Nachwuchs würde ich wirklich ein Fragezeichen dran machen. Der muss wirklich weiter Druck machen, damit die Stellen entfristet werden. Denn es könnte sein, dass sich ihr Status verbessert, muss aber nicht. Da fehlen eben verbindliche Vorgaben.
Claudia van Laak, vielen Dank. Und dann fragen wir eben gleich den wissenschaftlichen Nachwuchs. Wir fragen nämlich Christian Hof von der Jungen Akademie in Berlin, in der sich der wissenschaftliche Nachwuchs der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina organisiert. Guten Tag, Herr Hof.
Einen schönen guten Tag.
Herr Hof, Sie sind einer der Sprecher dort, die die Wissenschaftspolitik beobachtet. Wie empfinden Sie das? Wie gut sind diese drei Pakte jetzt für junge Wissenschaftler?
Also da muss ich schon an der einen oder anderen Stelle ein Fragezeichen dran setzen. Natürlich freut es uns, dass das auf hohem Niveau verstetigt wird, was hier jetzt verhandelt wurde. Andererseits ist eben die Vorgabe bzw. die nicht vorhandene Vorgabe des Bundes, Dauermittel auch für Dauerstellen zu schaffen, sehr bedauerlich.
Sie wollen diese Dauerstellen. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass die Mittel aus dem Nachfolgehochschulpakt vollständig für diese dauerhaften Beschäftigungsverhältnisse verwendet werden?
Wenn es eben an Einzelverträgen mit den jeweiligen Ländern nun hängt, was ja so auszusehen scheint, dann wollen wir mal schauen, ob da die Länder ihren letztendlich aus unserer Sicht Verpflichtungen nachkommen. Ich möchte aber auch nochmal darauf hinweisen, dass natürlich auch bei aller Forderung nach Dauerstellen und nach aller Finanznumerik oder so es auch wichtig ist, darauf zu achten, in welchen Strukturen solche Stellen geschaffen werden. Da haben wir in der Jungen Akademie mehrfach darauf hingewiesen, dass es schon auch eine Frage ist, welche Perspektiven gebe ich den jungen Kolleginnen und Kollegen nicht nur hinsichtlich einer Dauerperspektive, die natürlich wünschenswert ist, sondern auch bin ich unabhängig in dem, was ich tue, was ich unterrichte, was ich forsche. Denn wir glauben, dass eine frühere Unabhängigkeit, unabhängig von einem direkt vorgesetzten Lehrstuhlinhaber oder einer Lehrstuhlinhaberin, letztendlich besser ist, sowohl für die jungen Leute, aber auch für die Wissenschaft als Ganze.
Sehen Sie das denn irgendwie gefährdet durch diese Pakte?
Es ist ja im Moment nicht so der Fall, dass wir hier sowohl hinreichend Dauerstellen haben, als auch hier eine hinreichende Unabhängigkeit haben.
Denn 90% der Stellen sind befristet im Moment.
Wir haben den überwiegenden Anteil eben in den befristeten Stellen. Und hier zu einem Umsteuern zu kommen in Richtung mehr Dauerstellen, aber auch zu einem Wandel der Strukturen, weg von dem klassischen und ich würde schon sagen überkommenen Lehrstuhlsystem hin zu einer Departmentstruktur mit mehr gleichberechtigt Forschenden und Lehrenden, die ihre Arbeit auf Augenhöhe miteinander teilen und untereinander verteilen. Das sind eigentlich die Ziele, zu denen wir kommen müssen.
Christian Hof von der Jungen Akademie zum Geld für die Wissenschaft und zu den Strukturreformen, die mit einhergehen könnten, zu dem Geld, auf das sich die gemeinsame Wissenschaftskonferenz heute geeinigt hat. Danke Ihnen.
Ich bedanke mich.
Vor ein paar Wochen zog ein pensionierter Lungenarzt durch die Medien und hat die strengen Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffoxide als übertrieben dargestellt. Sein Papier enthielt schwere Rechenfehler, aber die wissenschaftliche Richtigstellung hinterher, die hat kaum noch jemanden interessiert. Genau das, dass Menschen bereit sind, eher einer steilen These oder einem Gefühl zu folgen statt der Wissenschaft, das war der Grund für den ersten March for Science vor 2 Jahren. Morgen findet der dritte statt. Die Organisatoren, die legen diesmal auch besonders Wert darauf, wie man Menschen wissenschaftliches Denken, wissenschaftliche Skepsis beibringen kann. Ich habe vor der Sendung mit Tanja Gabriele Bautzon gesprochen, der stellvertretenden Vorsitzenden von March for Science. Sie sagt, man dürfe es Kindern erstmal schon mal nicht so einfach machen in der Schule.
Wenn man es zum Beispiel schon Kindern und Jugendlichen zu leicht macht in der Schule auch, dass das auch dazu führt, dass die auch nicht mehr diese Selbstwirksamkeit entwickeln, sich mit anderen Standpunkten auseinanderzusetzen, weil sie halt eben Sorge haben, dass sie ihre eigenen Standpunkte nicht rational verteidigen können.
Aber was meinten Sie damit, dass man es den Kindern vielleicht so einfach macht heute in der Schule?
Also ich habe schon den Eindruck, also auch wenn man das an den Universitäten sich anschaut, dass Schülerinnen und Schüler schon sehr viel abgenommen bekommen heutzutage und dass da auch so eine gewisse Sorge besteht, also dass Menschen vielleicht fragiler wären, als sie es eigentlich tatsächlich sind. Also ich bin überzeugt davon, dass Menschen eine sehr, sehr hohe Resilienz mitbringen, dass Menschen geborene Problemlöser sind und dass die wirklich auch in der Lage sind, sich mit Problemen auseinanderzusetzen und da vielleicht gar nicht so sehr in Watte gepackt werden müssten. Wir haben den Diskurs jetzt in Deutschland nicht so stark, aber in den USA ist das ganz besonders, wie viel abweichende Meinungen man Studierenden zum Beispiel zumuten kann mit diesen Triggerwarnungen. Das ist im Grunde ja ein ähnliches Phänomen, dass man da halt überlegt, was man Studierenden zumutet. Und dass
man quasi immer so eine Art Warnschild davor stellt, Achtung, das könnte ihre Gefühle verletzen.
Genau, ja, und das ist eigentlich schade. Also, dass man das ist ja auch im Grunde eine Entmündigung der Studierenden, wenn die sozusagen nicht mehr diese Freiheit haben, sich damit auch auseinanderzusetzen und dann von vornherein gewarnt werden. Also vielleicht erzeugt das teilweise ja auch solche Probleme. Da gibt es ja durchaus auch empirische Befunde.
Und dass man dann empfänglich wird, dafür nur noch die eigene Meinung auszuhalten, dass man es nicht mehr anders schafft.
Also ich denke schon, das schränkt die Variation der Meinungen auf dem Campus sehr, sehr stark ein. Und das ist das Gegenteil von dem, was Wissenschaft im Grunde auch ist und was man, denke ich, auch schon sehr, sehr früh vermitteln kann. Es geht ja da im Grunde genau um die Bandbreite der Meinungen, der Ansichten, die halt eben nicht nur Meinungen sind, sondern halt eben auch sachlich fundiert. Und dass man sich da wirklich auch mit ganz anderen Standpunkten auseinandersetzt, um der Wahrheit halt ein Stück näher zu kommen, idealerweise.
Diese Skepsis, die rührt ja manchmal auch daher, dass man für einfache Gefühle einfache Wahrheiten findet im Internet oder in irgendwelchen verschwörungstheoretischen Gruppen, wo auch immer. Reden Wissenschaftler über die wissenschaftlichen Erkenntnisse immer noch zu abgehoben?
Teils, teils. Ich denke, da ist auch sehr, sehr viel im Fluss. Es gibt immer mehr Forscherinnen und Forscher, die sich durchaus auch öffnen gegenüber der allgemeinen Bevölkerung. Es gibt tolle Initiativen zur Wissenschaftskommunikation, wird ja teilweise auch sehr unterstützt. Also ich denke, da ist sehr, sehr viel im Fluss. Es würde natürlich noch mehr gehen, aber da fehlen halt wiederum auch die Anreize im Wissenschaftssystem. Also dass man das sehr eng auf die reine Forschung dann bezieht und dass alles, was irgendwie mit Menschen zu tun hat, also auch Lehre eingeschlossen, Wissenschaftskommunikation dann sowieso, dass das im Grunde nichts ist, was einem für die eigene Karriere was bringt. Und das sehe ich als ein großes Problem, weil halt eben alles, was man macht in diesem Bereich, immer zulasten der eigenen Karriere geht. Das ist sozusagen der Luxus, den man sich dann gönnt, aber es bringt einem so direkt halt nichts.
Also müsste das innerhalb des Wissenschaftssystems, innerhalb der Hochschulen auch stärker belohnt werden?
Die Frage ist, was wollen wir eigentlich als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und was ist unsere Rolle in der Gesellschaft?
Und Sie plädieren dafür, diese Rolle anders zu definieren.
Ja, also ich denke, man kann sie erweitern. Gute Forschung ist natürlich was, was unabdingbar ist. Aber diese Abwertung von anderen Dingen, das betrifft ja zum Beispiel auch die Lehre. Also in den USA haben wir das ja schon ganz stark, dass Leute nur zum Unterrichten dann angestellt werden, damit die Forschungsstars dann den Rücken frei haben und sich halt mit sowas nicht mehr beschäftigen müssen. Bei uns gibt es auch die Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Das sind häufig auch sehr prekäre, befristete Verträge. Also das ist durchaus ein Problem.
Ein Problem warum?
Ein Problem ist es deshalb, weil die Studierenden dadurch ja auch nicht die optimale Ausbildung bekommen.
Und Sie sagen, wenn man dahin zurückkehren würde, wenn ich das richtig verstehe, dann könnte man auch die jungen Leute, die Studierenden, fitter machen, gegen Fake News und gegen Verdrehungen aller Art aufzustehen.
Ich bin mir nicht sicher, ob es jemals so ideal war. Also das war es vermutlich nicht. Aber ich denke schon, das ist ein wichtiger Schritt, dass man einerseits halt die Kenntnisse vermittelt, so auf dem aktuellsten Stand, und dass man insbesondere diese Diskurskultur heranzieht und dass es halt eben nicht so läuft, dass sozusagen einer die Autorität hat und dann sagt, was gemacht werden soll im Hinblick auf Klausuren, dass man die Idee vermittelt, die eigentlich dahinter steht, nämlich den Erkenntnisgewinn und auch das Privileg, das wir haben an den Hochschulen mit der Wissenschaftsfreiheit. Das denke ich, das wäre ein guter erster Schritt, sich der eigenen Verantwortung dann in dem nächsten Schritt auch wieder bewusst zu werden.
Gegen Fake News und alternative Fakten, Tanja Gabriele Bautzon vom March for Sciences. Sie ist Hochbegabungsforscherin an der Universität Luxemburg. Bei der Roboter-WM in Kanada, Da haben Studierende aus Deutschland im vergangenen Jahr den Titel gewonnen. Die Deutschen sind bei sowas traditionell weit vorn. Die Vorstufe davon, so eine Art Bundesjugendspiele für Schüler, die gerne Roboter bauen, die findet von heute an in Magdeburg statt. Ja, technikaffine Kinder, das ist eigentlich was, wonach sich Politik und insbesondere die Wirtschaft eigentlich die Finger lecken. Aber wenn es darum geht, den künftigen Technik-, Robotik- und Informatik-Nachwuchs zu sponsern, dann halten sich Unternehmen wohl doch merklich zurück. Das ist zumindest die Erfahrung der Robocop-Teilnehmer von diesem Jahr. Christoph Richter war da.
In einer großen Messehalle hocken Schülerinnen und Schüler konzentriert an Notebooks, löten Kabelverbindungen, nehmen letzte Programmierungen ihrer Roboter-Ungetüme vor.
Wir müssen auch beim Kompass-Sensor müssen wir noch gucken, dass der Wackelkontakt rauskommt. Da muss der LiDAR-Sensor noch rein, da müssen wir das noch mit dem...
Die 14-jährige Marie Fischer von der Berliner Anna-Segers-Gesamtschule fachsimpelt mit ihren Freundinnen von der Roboter AG. Funktionieren die Sensoren? Was macht die Bluetooth-Verbindung? Fährt der Roboter in die richtige Richtung? Es geht um einen selbstgebauten Tanzroboter, mit dem sie an diesem Wochenende in Magdeburg beim Robocup um die deutsche Meisterschaft kämpfen. Der Sieger darf zur WM nach Sydney fahren. Die Chancen stehen nicht schlecht, erzählt Marie Fischer.
Richtig gern würde ich eigentlich so Gesichtserkennung mit reinmachen, weil das auch einfach ein Punkt ist, was wirklich ein hohes Ziel ist, denke ich. Und was natürlich auch echt cool wäre, wäre so Emotionserkennung. Das hatte der Weltmeister vom letzten Jahr, das Team aus Japan.
Der Robocup ist sowas wie die U18-Schülermeisterschaft in Robotik und künstlicher Intelligenz. Die Jüngsten sind 12 Jahre alt, die Ältesten machen Abitur. Es sind die IT-Experten der Zukunft. Sie lassen lustige, selbst konstruierte Roboter Fußball spielen, in einem Labyrinth nach Opfern suchen oder tanzen. Marie erklärt, dass das um die künstlerische Aktion zwischen Mensch und Maschine geht.
Er ist Teil eines Theaterstücks, er fährt und dann reagiert er auf den Menschen. Also zum Beispiel, ich habe auch einen Sensor an mir dran und wenn ich mich drehe, dann reagiert er darauf.
Seit der 2. Klasse ist Marie Fischer von dem Roboter-Virus befallen, erzählt sie lachend. Aber sie habe auch ihre Familie infiziert. Erst letztes Jahr waren sie alle zusammen bei den Roboter-Weltmeisterschaften in Kanada. Das sei alles ganz schön teuer, erzählt Zolloberinspektor Fabian Fischer, der Vater von Marie.
Weil zum einen die Technik Geld kostet, aber auch die Reisen und die Anmeldegebühren. Da ist man schnell bei mehreren tausend Euro. Das sind schon beträchtliche Summen.
10.000 bis 15.000 Euro brauche die Roboter AG im Jahr. Geld, das man über Crowdfunding-Kampagnen und Spenden zusammensammle. Den MINT-Fächern wird heute geradezu eine Schlüsselfunktion zugesprochen. Denn es heißt, wenn man in die Bildung dieser Schulfächer großflächig investiere, würde es zukünftig in Deutschland gut stehen. Nachzulesen unter anderem im Positionspapier der Initiative MINT Zukunft schaffen aus der Feder der IT-Mittelstandsvereinigung. Schirmherrin ist die Bundeskanzlerin. Dennoch, trotz der Schlagwörter wie 5G oder Smart Technology finden junge Roboter-Cracks in Deutschlands Schulen kaum Unterstützung. So habe die Berliner Anna-Segers-Gesamtschule an den Bundespräsidenten, den regierenden Bürgermeister und Bittbriefe an große Unternehmen verschickt. Die Resonanz sei ernüchternd, sagt Fabian Fischer leicht resigniert.
Wir haben uns mal an Microsoft gewendet, wir haben uns an Daimler-Benz, wir haben uns an Siemens gewendet. Firmen, wo man denkt, die haben ein Interesse daran und es gab leider keine Zusagen. Es gab teilweise keine Antworten. Da kann man diese Sätze nicht mehr hören, das finden wir toll und das ist ja super. Kommt nichts, wir wollen nicht in dem Hilton absteigen, wir wollen nur, dass die Mädchen sich weiterentwickeln.
Letztlich funktioniere das Ganze nur über privates Engagement. Dass sich so wenige Unternehmen engagieren, stößt auch bei AG-Leiter Frank Splitt, dem Informatiklehrer, auf Unverständnis. Er unterstützt die Robotermädchen mit Geld aus seiner Privatschatulle. Die Reisen zu den Wettkämpfen macht er ohne Geld dafür zu kriegen. Der 36-jährige Studienrat von der Anna-Segers-Gesamtschule in Berlin-Adlershof sieht den pädagogischen Nutzen.
Sie lernen sich zu organisieren, im Team zu arbeiten. Sie lernen einfach ein technisches Grundverständnis und dieses Thinking out of the box. Also ich habe ein Problem, wir haben das Mittel nicht, wie können wir das lösen, wie können wir improvisieren und auch zu lernen, ihre Kompetenzen und ihre Stärken zu verteilen.
Es sei beeindruckend, wie sie als Team funktionieren, ergänzt noch Lehrer Frank Splitt und würde sich in künftigen Lehrplänen ein Schulfach Robotik wünschen. Die 14-jährige Marie Fischer ist derart begeistert, dass sie auch später was mit Robotern machen will.
Also entweder so Studiengang humanoide Robotik, aber auch mit dem Punkt Programmieren und so, genau.
Das war's von Campus und Karriere für heute. Aber morgen gibt's uns nochmal, diesmal mit einem Schwerpunktthema. Wir diskutieren ab 14.05 Uhr über das jahrgangsübergreifende Lernen, bei dem Kinder aus der ersten, zweiten, manchmal auch dritten Klasse zusammen unterrichtet werden. Das war mal sehr en vogue, aber was ist daraus geworden? Wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns teilen, welche Erfahrungen Sie damit gemacht haben oder ob es für Sie oder Ihr Kind in Frage käme. Sie können uns jetzt schon mailen an campus@deutschlandfunk.de, wenn Sie Ihre Telefonnummer dazu stecken. Dann rufen wir morgen auch zurück. campus@deutschlandfunk.de. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem jahrgangsübergreifenden Lernen gemacht? In der Sendung nach uns, da geht es gleich um grüne Technologien im Pop-Business, also um Bands, die weniger fliegen sollen und Fans, die Strom für die Bühne mit dem Fahrrad generieren. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Tschüss.